ESP Guitars präsentiert
Gear of the Dark.
Die deutschen Heavy Charts gehen direkt los mit so einer absoluten Arschgeburt. Aber auch mein erster Gedanke war so, das hat Deutschland so sehr verdient. Simon, herzlich willkommen zurück in der gemütlichen Wohnstube.
Ja, herzlich willkommen, Hanno.
Ja, wie geht's?
Mir geht's soweit ganz gut. Ich habe Sturm.
Nachdenken.
Ja, ich musste ein bisschen nachdenken. Ja, ich weiß auch nicht. Ich habe so ein bisschen melancholische Stimmung. Ich habe gerade so ein bisschen Jetztzeitverdruss. Liegt vielleicht
das,
auch.
Wie meinst du das?
Es liegt vielleicht auch ein bisschen an unserem Thema heute, wo wir unverweigerlich in der Vergangenheit rumstochern, obwohl wir versucht haben, top aktuell zu sein. Aber
Ich verrate noch nichts,
genau. Aber ja, so ein bisschen so. Keine Ahnung. 2026 Verdruss. Ansonsten habe ich sturmfrei und habe Party. Mir vorgenommen. Ja, wie feiert man sturmfrei mit Ü40? Ich entrümpele mein Büro im Haus und katalogisiere das Vinyl, was ich in den letzten, keine Ahnung,
zwölf... Hör auf, ich sterbe. Ja, das klingt alles so dermaßen lahm.
Alter. Naja, genau, auf jeden Fall. Ich katalogisiere das Vinyl, was ich in den letzten 12 Monaten gekauft habe und was ich einfach nur in so random Stapeln an verschiedensten Ecken in meinem Büro angesammelt hat, weil ich einfach zu faul war, das ins Regal zu packen und bla bla bla. Also du siehst, bei mir wackeln die Wände.
Ich möchte an das Jahr 2010 oder 2011 oder so erinnern. Wir machen einfach bei dir jetzt zu Hause wieder so Tessas Geburtstagsparty. Kannst du dich da erinnern? Die Facebook-Einladung, die dann public war. Das machen wir bei dir genauso. Also wenn da weniger als 4.000 bis 5.000 Leute kommen jetzt zu Simon nach Portland, bin ich persönlich enttäuscht.
Ja, wenn du das heute bei Facebook machst, kommen wahrscheinlich 4 bis 5 Leute.
Ja, Facebook ist nicht mehr so geil angesagt, ist aber auch richtig so.
Ja, das muss man wohl so sagen, ja. Nö, ansonsten, es gibt auch erfreuliche Sachen. Ich habe wir haben schon mal drüber gesprochen vor ein paar Folgen. Ich hatte mir so eine relativ billige Les Paul gebraucht geschossen bei Guitar Center. Und die habe ich jetzt die Woche zurückbekommen von meinem Guitar-Tech-Kumpel. Und die ist jetzt richtig geil. Aber es ist auch alles an der Gitarre gemacht worden. Also wirklich komplette Hardware ausgetauscht, Tuner ausgetauscht, neue Pickups drin, neue Nut.
Hast du also nochmal ein Taui so reingesteckt?
Nee, zum Glück war das... Also ein bisschen paar hundert Dollar habe ich schon noch reingesteckt, aber mein Tech, der hat sehr faire Preise, glücklicherweise. Der hat auch nochmal die Bünde ein bisschen... Also der hat sich richtig Mühe gegeben, auf jeden Fall. Und die Gitarre ist jetzt richtig cool, auf jeden Fall. Die spielt sich richtig gut, die klingt cool. Macht Bock. Kein Plan. Auf jeden Fall voll die Player-Gitarre jetzt.
Player-Gitarre für den Player-Typen Simon. So sieht's aus. Kannst du die ganze Zeit, wenn du jetzt sturmfrei hast, halt einfach irgendwie vorm Spiegel mit rumposen. Einfach mal richtig die Sau rauslassen mit der Player-Gitarre.
Kann ich auf jeden Fall machen, ja. Ich habe mir vorgenommen, ein Amp mit aus meinem Warehouse zurück hier mit ins Haus zu packen.
Mal Zeit.
Ja, na gut, ich bin ja eh unter der Woche jeden Tag da, deswegen habe ich hier zu Hause irgendwie kein Amp gebraucht. Aber will ich jetzt korrigieren, damit ich hier auch wieder zocken kann.
Hier war die Kacke richtig am Dampfen im wahrsten Sinne des Wortes. Wir hatten nämlich seit Wochen hat es nicht geregnet und wir hatten 3 große Feuer hier in Gainesville gestern. Also so Wildfires, so Buschbrände und solche ganzen Geschichten. Das war, ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast, war richtig spooky. Gestern Abend zu unserer Zeit war es denn so, meine Frau sagte, hey, wir guckten aus dem Fenster und meinte so, es sieht voll komisch aus irgendwie, als würde so total rauchig draußen. Ich meine, das ist völliger Quatsch, es wird einfach nur dunkel. Und dann sind wir mit dem Hund rausgegangen und es war, als würde man in so eine Wand von Rauch laufen. Und es stellte sich heraus, dass eins der Feuer extrem nah an unserem Haus war.
Ah.
Und das war ziemlich scary, weil man natürlich zum ersten Mal überlegen musste, was macht man in so einer Situation. Und dann haben wir halt alles zusammengepackt, ne? So Computer, Festplatten und ganzen Papiere, Personalausweise, Reisepässe, solche ganzen Sachen. Also es war schon ziemlich scary. Und es war wirklich überall Rauch und es war halt unklar, was passiert. Also die gute Nachricht ist, die sind alle unter Kontrolle, die Feuer wieder. Aber ich hatte dann natürlich auch diverse Szenarien im Kopf, die habe ich auch offen thematisiert. Wir haben zwei Autos. Wie viel Platz habe ich für meine ganzen Gitarren und so einen Scheiß, ne? Also das habe ich wirklich so einen Notfallplan, weil ich kann die ja nicht dem Feuer überlassen. Gerade wenn das so langsam auf einen zurollt, ne? Man hätte ja schon noch Zeit gehabt zur Evakuierung. Aber in der Innenstadt wurden schon gewisse Stadtteile komplett evakuiert und so. Das war schon extrem scary.
Krass, ey.
Und dementsprechend hatte ich natürlich total, also eine wilde Nacht und große Angst um all mein Gear. Man sagt das immer so einfach, ja, also ne, ich meine, so richtig wichtig ist mir mein Gear auch nicht. Aber dann hat man dann doch schon so Szenarien im Kopf, wie rette ich alles, wenn es hart auf hart kommt.
Ja, es gibt auf jeden Fall ein paar Sachen, die ich auch retten müsste, wo es fast dumm wäre, es auch nicht zu tun. Ja,
absolut.
Einfach weil, ich sag mal so, man muss jetzt ganz doof gesagt, man blickt ja auch einem finanziellen, wie soll ich sagen.
Also versichert ist der Scheiß bei mir nicht.
Ja, ich glaube, bei mir ist das auch nicht ordentlich versichert, sondern man blickt dann schon noch in ein finanzielles Loch so. Und ganz ehrlich, wenn ich überlege, wenn ich meine ESP Custom Shop Gitarre retten würde, die kann ich wahrscheinlich für fast fünfstellig verkaufen mittlerweile, weil der Scheiß immer teurer wird. So. Und das wäre natürlich in so einer Situation hilfreich, wenn man dann irgendwie was hätte, was Wert hat.
Das wird der Hund auch verstehen, wenn es drauf ankommt. Ah, dass, ne?
fang so nicht an, Hanno. Ey.
Das wird der begreifen von wegen, hey, die Gitarre kostete $10,000, so viel kostest du nicht. Da muss der Hund halt auch einfach nachvollziehen können, so, ne, dass so eine Gitarre als erstes ins Auto geht. Und dann vielleicht ist ja noch Platz, weiß man ja nicht. Ne?
Ja, ja.
Also das habe ich unserem Hund auch erklärt.
Verstehe, ja.
Und ansonsten, ja, also das war auf jeden Fall crazy. Ansonsten, was gibt's sonst Neues? Ich hatte Besuch von meinem Kumpel Nate aus Ohio, spielt bei Skeleton Witch Gitarre, kennst du bestimmt die Band. Und der hat seinen Bruder hier in Florida, der kommt ab und zu vorbei. Das war auf jeden Fall schön, wir waren ordentlich Alligatoren gucken und war wild. Waren extrem viele Alligatoren draußen, die sich in Bestform gezeigt haben. Also richtig dicke Schlawiner von der allerbesten Sorte. Und das macht natürlich immer Eindruck bei den Gästen. Ansonsten, ey, Alter, Simon, ich habe einen Kuchen gebacken. Das muss ich auch noch unbedingt erzählen. Der so dermaßen gut war. Also ja. Einer meiner Lieblingsflavor, die es überhaupt gibt, ist künstliche Banane.
Okay.
Kennst du diesen Artificial Banana Flavor? So, ne,
ja.
Von so Süßigkeiten oder so?
Dunkel, ja.
Und ich finde, das schmeckt so unerhört geil. Und ich habe so eine Connection aufgetan, im Darknet, hätte ich fast gesagt, wo man sich so Flüssigkeiten von dieser Geschmacksrichtung künstliche Banane kaufen kann.
Ja.
Und ich habe einen Kuchen gebacken mit künstlicher Banane-Geschmack und habe in diesen Kuchenteig M&Ms reingemischt und Blaubeeren.
Ja.
Und dann eine Schokoglasur drüber mit so ganz vielen bunten Streuseln. Und der Kuchen ist so dermaßen zum Niederknien geworden. Ich war besessen davon, tagelang. Pass auf, der Kuchen war so gut, dass ich mich habe zu folgendem Traum hinreißen lassen. Ich habe geträumt, ja, dass ich in einem kleinen Club bin. Vielleicht so 300 Leute, vielleicht 400. Und AC/DC spielen. Also das Erlebnis deines Lebens. AC/DC in einem 300er Laden sehen. Was ich aber gemacht habe, ich saß ganz hinten in der Ecke am Tresen und habe der Band keine Aufmerksamkeit geschenkt, weil ich so busy war, mit meinem Kuchen anzugeben. Vor so random Leuten, die auch in dem Club waren, habe ich die damit vollgelabert, wie geil mein Kuchen ist. So, das war der Traum. Und das hast du jetzt als Beleg, wie gut der Kuchen wirklich war. Und er war sehr, sehr gut.
Ja, verstehe, ja, wenn der Kuchen AC/DC überschattet, das muss schon.
Also das war schon scary, ich bin sehr verwirrt aufgewacht, aber hey, was willst du machen? Also der Kuchen, den haben wir Gott sei Dank schon aufgegessen, sonst hat er natürlich auch in einem Ehrenplatz im Fluchtfahrzeug vor dem Wildfire gefunden. Ja, die Reisepässe und Konten und so, das muss, kann alles zurückbleiben, Hauptsache der Bananenkuchen.
Die kann man im Bananenkuchen verstecken zur Not, ja, das geht alles.
Auf jeden Fall, wie eine Pfeile, wenn man Kuchen in den Knast bringt.
Genau, ja.
Ansonsten, ja, was gibt's sonst Neues? Keine Ahnung. Ich habe mich aus irgendeinem Grund wegen dem Besuch bei den Alligatoren viel wieder mit Pythons auseinandergesetzt, weil hier in Florida, wie du weißt, so mega die Riesen-Python-Plage herrscht. Und ich habe halt diverse Videos geguckt, wie ich mich wehre, wenn man von einer großen Python angegriffen wird. Die gute Nachricht ist, gar nicht.
Ah, fett, ja. Hast du.
Da kann man nicht viel machen.
Da kann man nicht viel falsch machen bei gar nichts.
Kannst du auch nicht viel richtig machen, kannst eigentlich gar nichts machen. Das finde ich sehr, sehr interessant. Dann habe ich ein paar sehr verstörende Videos gesehen, die ich lieber nicht gesehen hätte.
Kannst du nicht so eine Python, ich weiß ja nicht, wie zäh die Haut ist von so einer Python, kannst du die nicht zumindest irgendwie ein bisschen durchschneiden oder so? Ich weiß nicht, trägst du ein Messer mit dir oder?
Klar, ich trage immer Messer. Meine kleine Schwester trägt Messer. Sie sagt, in der Schule wäre das besser. Kennst du noch den Song?
Klar,
meine kleine Schwester von die dritte Generation?
Natürlich, also? Ja, auf jeden Fall. Die vorher die Allianz hießen, aber ihren Namen ändern mussten, weil die Versicherung das nicht so geil fand.
Nee, das ist eine andere Band. Das war,
das
die
war Band ohne Namen.
Das war die Band ohne Namen. Pass auf, und wie hießen die beiden Typen, Simon?
Hanno und Simon.
Nein, die hießen Guy und Klaus. Die hießen Guy und Klaus, Alter. Die Band ohne Namen, die vorher die Allianz hießen. Ja, ich freue mich, dass du Namen. Aber genauso so, also das, da kommen wir dem Thema von heute wieder sehr, sehr gefährlich nah. Ihr könnt euch schon mal auf einiges freuen. Ja. Vielleicht sind Guy und Klaus nämlich auch wieder dabei.
Als Gäste heute, ja.
Ja, ansonsten, aber tatsächlich, wir haben ja durchaus auch mal eine dicke Rattlesnake-Klapperschlange hier im Garten, habe ich gelernt, wenn man gebissen wird, direkt mit dem Edding einen großen, solange man noch kann, einen großen Kringel malen um die Einbisswunde und in Military Time die Zeit drüber schreiben. Und sofort alle Ringe und so ablegen, weil gerne mal die Extremitäten absurd grotesk anschwillen. Mhm. Und ja,
und dann sowas so hinsetzen und traurig sein.
Du lachst, tatsächlich hinsetzen, und das ist tatsächlich und unbedingt die Einbissstelle unter dem Herz behalten und versuchen extrem zu relaxen, damit das Herz nicht so rast. Mhm. Ist natürlich nicht so leicht gesagt, ja. Damit das Gift nicht so gespreadet wird durch den Körper.
Ich relaxe immer sehr, wenn ich von einer Schlange gebissen werde.
Habe ich mir nämlich auch gedacht, als ich das gelesen habe. Naja, so sieht's aus.
Ja, großartig. Ich habe ansonsten noch, ich rede seit Jahren drüber und habe endlich ernst gemacht. Ich habe mir den großen Bruder vom Rev D20, meinem Lieblingsamp, geholt. Den Rev D40. Und,
okay.
Und er ist geil.
Dachte, du sagst jetzt, ich habe endlich meinen Lebenstraum klar gemacht und habe Wadenimplantate oder so gemacht.
Wadenimplantate. So. Oder Warzenimplantate, ja.
Auch geil. So, hey, ich finde, meine Schönheit ist zu makellos. Ich habe mir eine Warze machen lassen, damit das alles fairer abläuft.
Ja, ich habe mir eine Warze implantiert, ja. Nee, ich habe.
D40. Sag ein paar Takte dazu.
Ja, im Grunde genommen ist der D40 einfach, ich sag mal so eine richtige Amp-Version vom D20. Der D20 ist ja so ein Lunchbox-Amp, der passt theoretisch auf den Schreibtisch drauf. Ich meine, ey, ganz ehrlich, wer uns hier öfter zugehört hat, der kennt den Amp schon von meinem ganzen Geseier darüber. Aber lange Rede, kurzer Sinn, Lunchbox-Amp, Röhren-Amp mit eingebautem Two-Notes-Impulse-Response-Loader und damit sehr, sehr geil zum Recorden. Ich habe die aktuelle Nightmare-EP damit recorded, mit Pedalen davor. Mega-Pedal-Platform-Amp. Anyway, die 4D hat vernünftige Power-Amp-Tubes drin, nämlich 6L6, wie der Name sagt, 40 Watt. Und alle Features, die der D20 hat, hoch 10. Ja, also von allem dreimal so viele Features. Und ich muss sagen, er klingt auch geiler. Er klingt transparenter als der D20. Der D20 ist so ein bisschen aus dem Cap. So ein
staucht.
Na, so ein bisschen dunkel auch. Der klingt ziemlich dunkel und spongy irgendwie so. Hat mich jetzt nie wahnsinnig gestört. Man kann ja auch einfach, so ein Boss-EQ in Effektweg reinschleifen, wenn man da noch ein bisschen dann rumdoktoren will. Aber ja, D40 ist geil. Jetzt kann ich das Ding auch live spielen ordentlich. Und muss nicht mehr diese Fryatt Power Station mitschleppen. Jetzt habe ich also einen
Lauten. Was hast du gelegt?
Ich bin jetzt Dealer für Rev, deswegen habe ich einen Dealerpreis bezahlt, was natürlich praktisch ist, ein EK.
Dealer heißt, du verkaufst die Amps jetzt auch, oder was?
Die gibt's auch bei Cold Effects zu kaufen dann jetzt, ja. Ich habe sie noch nicht eingepflegt, ich habe gleich mehrere geholt. Ich habe zwei D40s und zwei D20s und pack die jetzt in den Shop und guck mal, wie sie laufen. So, weil ich, ey, ganz ehrlich, jedes Demo-Video, was ich mache, ist mit dem D20 bisher gewesen. Und Also ich erzähle ja nicht nur im Podcast hier genug davon, wenn Leute, also ich schwärme von dem Amp sowieso immer und denke ich mir so, ja, dann kann man auch gucken, ob der bei Colt Effects, wo wir hauptsächlich Pedale und vor allem sehr viele Zerrpedale verkaufen, als geiler Pedal-Plattform-Amp nicht vielleicht sogar den ein oder anderen anderen Abnehmer findet als mich selbst.
Lohnt sich das von der Marge her, so einen teuren Amp als EK einzukaufen und den dann weiter zu verkaufen?
Von der Marge, ja. Allerdings ist es natürlich schwerer, ein Amp für jenseits von 2 Scheinen zu verkaufen, als ein Pedal, was $200 kostet.
Ach, so teuer ist das Ding auch, ja?
Der D40 kostet tatsächlich knapp über 2 Scheine, ist er meiner Meinung nach auch locker wert. Der D20 kostet mittlerweile, glaube ich, auch fast 1200, was natürlich für ein Lunchbox-Amp nicht wenig Kohle ist, aber die, ey, keine Ahnung, ich hab aus meinem D20 offensichtlich einige Meilen rausgeholt, so, und finde, dass der sein Geld auch wert ist, so. Aber ja, wird sich zeigen. Von der Marge lohnt sich das, lohnt sich natürlich so große Premium-Items auf jeden Fall, aber man sitzt halt länger drauf als auf Pedalen.
Simon, ansonsten gibt es noch aus dem Hause Gear of the Dark leider auch nicht so geile Nachrichten.
Das stimmt wohl, ja. Und nicht so geile Nachrichten, darüber sprechen wir besonders gern.
Ja, das ist unser Ding. Traurigen, schweren Herzens müssen wir die geplanten beiden Dates in Hamburg und Essen für den Sommer absagen, Simon.
Das ist korrekt, ja. Wir haben es ja schon angedeutet, ich glaube in der letzten Folge oder vorletzten Folge.
Wir haben es immer mal wieder darauf hingewiesen, ja.
Dass sozusagen ein gewisses Mindestmaß an Vorverkauf notwendig ist und vor allem langfristig notwendig ist, damit alle Seiten, die daran beteiligt sind, damit auch planen können. Ob das durchführbar ist, genau. Und es ist einfach nicht schnell genug gegangen. Ihr habt nicht schnell genug Karten gekauft, kann man sagen.
Ey, wie gesagt, hier ist auch überhaupt kein Pressure. Ne? Wir können das alles nachvollziehen. Es war halt auch einfach. Das war der einzige Zeitraum, der uns möglich war. Ne? Und da hängt natürlich viel von ab. Das ist die erste Augustwoche, Sommerferien, kurz nach dem Wacken, das ist die Partisanwoche. Ist nicht so richtig günstig, haben wir dann auch sehr, sehr schnell gemerkt. Wir wollten es trotzdem probiert haben. Ihr bleibt selbstverständlich nicht auf der Kohle sitzen. Wir haben uns zurückversichern lassen, dass ihr die komplette Kohle, die ihr für das Ticket bezahlt habt, komplett zurückerstattet bekommt. Die könnt ihr natürlich die Kohle zurückgeben und macht das auch da, wo ihr sie gekauft habt. Wir sind natürlich trotzdem ziemlich traurig, weil wir uns gefreut hätten und drauf gefreut haben. Aber Simon hat das schon ganz richtig gesagt. Es geht ja nicht nur um Simon und mich. Das ist natürlich aufwendig genug, nach Deutschland zu fliegen und natürlich auch sehr, sehr teuer. Aber es ist ja nun mal auch noch sind örtliche Veranstalter involviert und eine Booking-Agentur involviert. Das heißt 3 Parteien. Und man konnte sich halt nicht so richtig drauf verlassen, dass das gut wird und dass da nicht irgendwie eine oder sogar mehrere oder gar alle Parteien am Ende des Tages in die Röhre schauen. Ist ärgerlich, no hard feelings, es war ein Versuch wert, aber hat nicht sein sollen.
Genau, ich bin auch, ich finde no hard feelings trifft's ganz gut, es ist nun mal auch Festivalsommer irgendwie und wenn ich für 2 Sachen Verständnis habe, dann A, dass die Leute eh schon auf den geilen Festivals sind und B, zwischendurch im Hochsommer vielleicht nicht so Clubshow-geil sind zwischendurch.
Unter der Woche, ja, es war nicht so ganz galant gewählt, das räumen wir ein, war aber für uns die einzige Möglichkeit, das in dem Zeitraum zu machen, hat nicht sein sollen. Schade Schokolade, aber gut. Es ist, wie es ist. Wir haben es von Anfang an gesagt, das ist ein bisschen so ein Testballon, ein Versuch wert. Jetzt hat es nicht geklappt. Ihr bleibt auf der Kohle auf jeden Fall nicht sitzen. Und wir bedanken uns natürlich trotzdem an alle Leute. Es haben ja trotzdem einige Leute auch durchaus Tickets gekauft. Vielen, vielen, vielen Dank dafür von unserer Seite.
Ja, ich muss sagen, ich fand den Vorverkauf gar nicht so schlecht, aber es ist natürlich trotzdem, wir arbeiten natürlich mit Leuten, die das besser kontextualisieren können als ich.
Ja, das stimmt, ne? Also Simon und ich waren so ein bisschen überrascht, aber die Ansage war doch relativ klar. Zumal uns auch gesagt wurde, dass das schon sehr, sehr anderes Metier ist. So Podcast, Live-Podcast versus Shows, dass man sich da nicht so gut drauf verlassen kann, von wegen, hey, was geht da noch? Abendkasse oder die Leute kaufen sich eine Woche vorher Tickets und so. Genug gesabbelt, es soll leider nicht sein.
Genau.
Aber wir sind ja hier. Gute Nachrichten. Genau. Ihr könnt uns trotzdem weiterhin hier zuhören. Dementsprechend wollen wir halt auch endlich nach all dem Geseier in die neue Folge starten, Simon, oder?
Naja, können wir machen, nachdem ich unsere Bierkassenspenden vorgelesen habe.
Selbstverständlich, hätte ich es wieder fast vergessen. Tut mir leid, wir hatten eine etwas längere Pause, aber hier sind wir zurück am Tresen. Simon, hau in die Tasten.
Unter paypal.me/gearofthedark haben in die Bierkasse gespendet Martin Schwieder. Moin, ihr Ficker. Ich wollte mich mal für 141 Folgen voller Witz, Charme, Liebeleien und Musik-Deep-Talk bedanken. Also lasset jegliche Korn-Tampons klinken und heftige Veggie-Mettwürste regnen. Veggie in Klammern. PS, Simon, die neue Nightmare ist echt dufte. Dufte.
Ah, ist dufte, das sagt man doch so in Berlin. Ja,
dufte ist so ein Wort, das vergesse ich dann manchmal. Ist so ein, prima, die ist echt prima.
Ja, deine neue Nightmare-Platte, die ist richtig spitze.
Ja, die ist spitze auf jeden Fall. Klasse.
Hey, finde ich klasse.
Nee, danke dir, Martin. Weiter geht's mit Stefan Daute. Liebes Tagebuch, ich wurde Vibe-fluenced und habe mir eine LTD Viper 7 Bariton aus der Black Metal-Serie gegönnt. Diese verdammten Influencer, damit meint er Hanno und auch Hanno. In Verbindung mit dem Hanno-Pedal, siehst du, klingt die echt bestialisch. Richtig heftige Mettwurst. Grüße an Dennis und wir sehen uns in Essen.
Ja, oder auch nicht. Beste Grüße trotzdem zurück. Wir freuen uns für deinen Support und natürlich auch danke, dass du dir das Pedal geleistet hast. Es gibt immer noch ein paar bei Lichtlärm Audio, das Hanno Signature Pedal Death über alles. Falls ihr sie noch nicht ausgecheckt habt, macht das gerne mal. Ja, und schade, dass wir uns nicht in Essen sehen. Wir hoffen natürlich, dass wir uns dann bei einer Nightmare Show oder bei Manta oder an der Tankstelle sehen.
Ja.
Weiter geht's.
Weiter geht's mit Sascha Bohnenberger. Hier ein paar Euro, damit Simon im Sommer die Klimaanlage hochdrehen kann und Hanno weiter exklusive Klebstoffe inhalieren und gerüchteweise auch verarbeiten kann. Grüße auch wieder an Mario, der mittlerweile Polizeieinsätze wegen illegalem Waffenbesitz im Schrebergarten auslöst.
Geil. Mario, das sind News, die wir hier sehr, sehr gerne hören. Bewaffnet euch.
Ja, 1-2 Polizei. Marcel Vogel. Chef, ich kündige. Sei nicht sauer, höchstens auf Simon und Hanno wegen der GOTD-Folge vom Aufgeben. Arbeite lieber wieder im Jutz, weil ich nicht mehr so geil bin aufs Kopfgeficke. Außerdem braucht die Jugend dort mehr kulturelle Bildung Richtung HM2. Dank an Mutmacher Simon und Hanno.
Wow, das hören wir natürlich gerne. Schmeißt alles hin. Lasst euer altes Leben hinter euch. Wenn ihr eine neue Folge GOTD gehört habt, könnt ihr einfach alle Zelte zum normalen Leben abbrechen.
Genau.
Ja, aber du hast natürlich recht. Die Leute brauchen dich im Jutz viel mehr.
Absolut. Christian Hase. Hallo, schöne Wiese. Hier mal 7,77 € für die Bierkasse. Denn der Klügere kippt nach. 143 Folgen am Stück gehört, zum Leid meiner Mitmenschen. Jedes Mal pissig reagiert, wenn ich Pause drücken musste. Bier schmecken lassen, ihr Dosenheinis. Werde Podcast erneut von Folge 1 starten.
Wow, das ist geht natürlich runter wie Öl. Wir bedanken uns und vielen, vielen Dank dafür, für den jahrelangen Support.
Ich habe zugegebenermaßen, wo er das gerade sagt, von Folge 1 starten. Ich habe aus Interesse mal Folge 1 und 2 gehört oder versucht zu hören. Letztens, ich gehe ja immer nachmittags mit dem Hund raus, ne, so irgendwie 3 Runden durch den Park oder so, und ist echt krass. Also entweder laufe ich schnell oder die Folgen sind lang. Auf jeden Fall, ich merke, dass es dauert. Und ich habe echt Respekt an Leute, die einfach hier so ankommen und sagen,
die sich den Scheiß anhören, Alter, ne? Das denke ich auch immer.
Nee, aber die das so komplett, ich habe jetzt gerade einfach mal alle 140 Folgen gehört. Ich denke mir so, Alter, wann? Krass, krasse Nummer, ey. Aber ich meine, gut, du hast wenn du Arbeitsweg hast, in den öffentlichen Verkehrsmitteln sitzt oder im Auto oder irgendwas, geht wahrscheinlich schon gut. Ich höre es natürlich dann nur, wenn ich mit dem Hund durch den Park laufe. Anyway, Respekt auf jeden Fall und Respekt dafür, wieder von Folge 1 anfangen zu wollen. Christian, Peace.
Peace.
Werner Focke. Ach, guck an, der Osterhase hat ein paar Taler für euch dagelassen. Schokolade habe ich selbst gegessen. Sorry.
Ja, Werner. Und Werner. Wie immer, danke, Werner.
Matthias Groher. Hallo, ihr beiden. Ich höre mich gerade rückwärts durch alle Folgen. Hauptsächlich, um rauszufinden, warum Hanno einen Esel will. Einwandfreie Unterhaltung. Danke. PS, ich bitte um Manta-Salzgericht-Merch, auch wenn der Joke schon etwas älter ist. Grüße und macht weiter so.
Ja, gute Witze halten sich bekannterweise ewig. Wir zehren ja hier auch immer von denselben kleinen Gag-Pool. Dementsprechend kein Problem.
Sieht man am Esel, am heraufbeschworenen Esel.
Aber hey, der Esel ist up to date. Only Esel is real, Alter. Ich war jetzt gerade wieder hier vorgestern spazieren und komme immer. Der freut sich so dermaßen, wenn der Esel in unserer Nachbarschaft mich sieht. Der schreit und brüllt und kommt zum Zaun gelaufen und freut sich. Mehr als bei anderen Menschen. Also ich habe eine wirklich gute Connection zu dem Kollegen.
Das freut mich besonders für dich. Danke. Jonas Ziok, letzte Bierkassenspende. Am 23.05. spielt Walborg in der Quarterpipe in Hamburg. Kommt vorbei und unterstützt DIY-Shows. Danke Simon Hanno für den besten Podcast da draußen. Ja, auf jeden Fall. Alle, die diesen Podcast hören, sollen bitte zu der Show nach Hamburg kommen, zur Quarterpipe.
Quarterpipe, ist das in einem Skatepark oder
klingt so,
wie darf man sich das vorstellen? Also Walborg, wenn ich eine Sache mit Walborg assoziiere, ist das natürlich Skate.
Auf jeden Fall.
Das ist so eine richtig geile Lifestyle-Band, ne? Die Hang Loose, Alter, die repräsentieren das total.
Ich finde, ich werde mit Christian, ich rufe ihn die Woche mal an, ich werde vorschlagen, dass die Heaven is a Halfpipe covern.
Wenn sie das nicht schon gemacht haben, muss man eventuell von ausgehen.
Das stimmt, sonst würden sie ja nicht in die Quarterpipe eingeladen werden. Spaß beiseite, geile Band, also bitte unbedingt nach Hamburg gehen am 23.05. in der Quarterpipe. Walborg, org, org, org.
Also, vielen Dank für eure Spenden. Ihr könnt das gerne weiterhin tun unter paypal.com/gearofthedark.
Nee, falsch. paypal.me/gearofthedark.
Oh, siehst du. Deswegen mische ich mich in diese ganze PayPal-Scheiße nicht ein, weil ich es immer verreiße. Simon hat immer perfekt abgeliefert. Never change a winning team. Apropos. Dementsprechend, heute gehen wir jetzt endlich in unsere neue Folge rein. Und zwar das Thema heute: Simon und Hanno hören die Charts.
So sieht's aus. Drumroll, Riff.
Und nicht irgendwelche Charts, sondern wir haben uns, einer muss es ja machen, wir haben uns bereit erklärt, für euch die deutschen Hard and Heavy Charts zu checken.
Ja.
Und ich hätte gesagt, da bleibt kein Auge trocken, sondern aber die Augen bleiben sehr, sehr trocken. Ja. So viel schon mal.
Es war definitiv hart und auch heavy, sich teilweise die Sachen anzuhören.
Es war sehr hart und heavy. Also, ne, aber einer muss diesen Gang ja gehen. Ja. Und dementsprechend haben wir das für euch gemacht. Simon kam mit der Idee an und wir waren erst etwas skeptisch, aber dann nach einigem Gelächter zeigte sich, dass die Idee doch ziemlich gut ist. Also wir checken für euch in Deutschland die Hard und Heavy Charts. Wir in der Woche hier 10. bis 16. April.
Also letzte Woche quasi.
Ja, auch jede Woche. Genau.
Ja.
Und also Simon, was soll ich sagen? Ich so viel vorweggenommen. Mann.
Ja, auf jeden Fall. Tisk. Ja.
Es ist schon ein starkes Stück, was sich da Deutschland wieder rausnimmt, oder?
Muss man sagen. Und weißt du, ehe wir jetzt hier um den heißen Brei rumreden. Ich finde
gar nicht so heißen Brei, ja.
Ich finde, was fast schon alles sagt, was stellvertretend für die deutschen Heavy Charts ist, ist, dass auf Platz 1 unheilig ist.
Es ist so, ja, das ist wirklich unglaublich. Also es ist ich revidiere, was ich gerade gesagt habe, ist überhaupt nicht unglaublich.
Ja, leider nicht.
Sondern das ist genau das, was ich erwartet habe. Also, ne, also Deutschland verdient seine Charts total, weil Deutschland ist auch selber schuld an den Charts. Und auf Platz 1, die neue Unheilig, die Platte heißt Liebe, Glaube, Monster, wenn ich mich nicht irre.
Du
richtig?
Du irrst dich kein bisschen. Ich habe mir, also nur zur Transparenz, ich weiß nicht, ob Hanno es genauso gemacht hat wie ich habe mir pro Platte 2 Songs angehört, so ein bisschen als...
Ja, ich auch, okay. So etwa im Schnitt, manchmal 3.
Ja, so als Stichprobe. Und ich habe mir den Titeltrack angehört, der auch gleichzeitig der Opener ist. Es geht sofort knallhart los mit Versicherungsvertreter-Rock.
Es ist wirklich, also meine ersten Worte, die ich mir aufgeschrieben habe, Sound:Doppelpunkt, ich bin sprachlos. Das heißt bei mir schon was. Es ist wirklich also so dermaßen apokalyptisch scheiße. Also quasi, es geht so raus, es geht so los mit so A's und so O's, mit so geilen. Und mein erster Gedanke war halt wirklich so KI. Big time. Also kein Unterschied. Diese ganze Platte, also wahrscheinlich ist die auch wirklich von KI gemacht worden. Anders kann ich mir das nicht vorstellen. Also es ist wirklich, das geht los. Also, ne, und dann kommt sofort in den ersten 10 Sekunden Textzeilen wie, ich hab die Liebe im Gepäck. Und da geht mir natürlich das Messer in der Tasche auf, wenn jemand die Liebe im Gepäck hat.
So sieht's aus. Messer in...
Ah, da hat er ein geiles Messer. Wirklich gutes Messer.
Ja.
Ja, also ich weiß nicht, was ich sagen soll. Diese A's und O's.
Pass auf.
Ein Satz, der heute noch häufig fallen wird, ne? Aber das ist sehr, sehr, sehr deutsch. Ne? Wie deine Lieblingsband, Van Canto. Oder
richtig, genau. An Van Canto muss ich natürlich auch wieder denken, weil das ist so ein Ding, wo mir sofort klar wird, sowas geht nur in Deutschland. Hanno hat auch sein Messer. Wir halten jetzt einfach unser Messer weiter.
Wir halten beide ein Messer in der Hand.
Ja, genau. Und es bleibt auch so für den Rest der Folge.
100 Pro.
Ja, wir sitzen hier mit dem, ich halte es jetzt hier so neben mir, mit der Klinge nach oben. Okay. Ganz ungefährlich. So, ich muss natürlich an Van Canto denken und daran, dass sowas nur im deutschsprachigen Raum erlaubt ist und geduldet wird. So geht's mir auch bei...
Geduldet wird, das ist...
Ja, so geht's mir auch bei Unheilig. Alter, ganz ehrlich, die Haus-Maus-Reime auch in den Lyrics, da kriege ich...
Ich hab die Liebe im Gepäck, Simon.
Ey, da kriege ich wirklich Zustände. Und generell sind die Texte auch auf so einem Niveau, dass man die durchaus im Tigerenten-Club auch... Weißt du, das ist so, das können halt echt auch Fünfjährige hören. Und mitsingen, das ist wirklich Ringelpiez zum Mitanfassen, nicht zum Mitanfassen.
Und man muss ja sagen, das hat er ja, wenn ich mich nicht täusche, das ist jetzt gefährliches Halbwissen hier, aber ich dachte immer so, Unheilig, heißt der Typ nicht auch der Graf oder so? Das ist so ein bisschen so ein Dunkelmann.
Ja, ja, Graf Kakula so, vielleicht, ja.
Das hat so ein ganz bisschen... So, also ganz weit weg ist es ja so, also ich meine, es ist ja in den Heavy Charts in Deutschland, dementsprechend hat es wohl irgendwo auch so einen Heavy-Ursprung, so einen Rock-Ursprung. Das ist so ein bisschen in den aller stärksten oder schwächsten Momenten ist das so Rammstein für Arme. Mhm. Ne? Also ich glaube, die Leute.
Rammstein für Deutsche.
Ganz genau so. Ich glaube, den Leuten, denen Rammstein zu heftig ist, die hören sich wahrscheinlich Unheilig an. Ich habe einen Kumpel vom Dorf und der hat mir mal erzählt, ey, die ganzen Leute und insbesondere die Mädels, die früher mega Onkels-Fans waren, als die dann selber Mutter wurden und so, haben die alle aufgehört, Onkels zu hören, haben dann angefangen, Pur zu hören. Mhm. Und ich glaube, das ist ein ähnlicher Vibe. Von Rammstein zu Unheilig, von den Onkels zu Pur. Es ist alles nicht zu fassen.
Ja.
Also wirklich, gleich, also die deutschen Heavy Charts gehen direkt los mit so einer absoluten Arschgeburt. Aber auch mein erster Gedanke war so, das hat Deutschland so sehr verdient.
Es ist der kulturelle Rohrkrepierer, der sich selbst beweist, auf jeden Fall.
Also unfassbar. Ja. Weiter geht's mit zwei, eigentlich genauso scheiße.
Ja, Linkin Park, Meteora, ein Album von 2003. Auf Platz 2 der deutschen Albumcharts im Jahre 2026. Applaus.
Und das werden wir nicht zum letzten Mal hier erleben, heute in der heutigen Sendung in dieser Chartswoche, dass halt auch einfach Rock-Dinosaurier mal wieder die Charts zumüllen. Mhm. Und so ist es halt auch mit Linkin Park. Simon, meine erste Sache, die ich dich gerne fragen würde. Hand aufs Herz.
Ja.
Fandest du Linkin Park mal gut, egal wie alt du warst, irgendwann?
Nee, Linkin Park fand ich tatsächlich nicht so gut. Die Band... hat ihr erstes Album, glaube ich, 2000 rausgebracht. Warte mal, kann ich nachgucken in den deutschen Charts von 2026? Habe ich mir notiert, wann die...
Hybrid Theory, 2000.
Genau, 2000, ja. Das Ding war, dass ich auch bei so New-Metal-Sachen... ich fand halt Slipknot geil. Und wenn du Slipknot geil findest, ist Linkin Park schon nicht mehr so geil. Muss man halt einfach so sagen. Ne? Das ist,
also da liegen ja...
Genau, das ist es halt. Ne? Also und vor allem war das bei mir auch so diese... Phase, wo ich auch angefangen habe, Death Metal zu hören und so. Also Linkin Park, muss ich gestehen, von Anfang an nicht so mein Ding. Ich habe jetzt in zwei der Hits reingehört von der Meteora. Einmal dieses Faint, wo ich kann mich auch noch daran erinnern, dass der Song viel im Radio lief damals auch. Dann noch ein Song namens Numb. Grundsätzlich würde ich sagen, die Mucke ist einfach unfassbar safe. Daran eckt gar nichts an. Und
du musst es vielleicht auch im Kontext von 2003 sehen. Das klingt auch einfach so dermaßen nach 2003.
Das stimmt, ja.
Das klingt nach MTV, TRL, das klingt nach, keine Ahnung, nach einer längst vergessenen Zeit. Wenn ich die LP höre, denke ich an so Emo-Teens aus den frühen 2000ern.
Ja,
ne?
Ich weiß nicht, ob ich da, also muss ich ein bisschen reingrätschen, weil Emo-Teens haben halt Emo gehört, so, oder? Also Linkin Park Meinung nach ist eher, oder meiner Erinnerung nach ist eher so diese Mischung aus halt, Ey, ohne Scheiß, das ist so vom New Metaller zum absoluten Popper. Das ist eigentlich eher der Querschnitt, den ich da sehe bei Linkin Park. Emo-Teens wird es vielleicht auch
also
welche.
Ich denke geben. An so schwarze, schräge Frisuren, ja. Und sowas. Das denke ich, da liege ich falsch, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, das ist diese Teenage-Angst, die da besungen wird in diesen Songs, ne? Das ist einfach so dermaßen Klischee, dass wenn ich an die Hörerinnen und Hörer von Linkin Park im Jahr 2003 denke, die sahen für mich gefühlt immer so Dorfdisco-mäßig sich aus und so Klischee, dass man davon ausgehen musste, dass das Undercover-Bullen sind. Also das war so ein wandelndes Klischee, das ganze Ding. Und wenn man diese Musik auch anhört, ich habe zwei Songs gehört, einmal Somewhere I Belong, und es gibt, also wenn ich das höre, das ist wirklich, als hätten sich erwachsene Leute ausgedacht, wie sich zerrissene Teenager wohl fühlen müssen und haben darum dann so ganz schlechte pseudo-emotionale Rockmusik geschrieben. So hört sich das für mich an.
Was ich auch ganz schlimm finde, sind diese eingesprengselten Rap-Einlagen. Ich finde bei...
Ja, Rap-Rock.
Ja, genau, Rap-Rock. Ich finde bei... bei so gerappten Passagen, auch bei Hip-Hop ist es auch oft so, es gibt halt so diesen super kommerziellen Hip-Hop, der so für alle gemacht ist, und dann gibt es halt Gangster-Rap sozusagen, ne? Und bei Linkin Park ganz klar, diese Rap-Elemente sind
Sprechgesang.
Das ist extrem poppig. Das ist ja kein harter Rap, der da stattfindet. Und das ist halt so witzig, weil im Grunde genommen die Band sich ja schon als harte Rockband irgendwie selbst, würde ich sagen, gesehen hat oder so, aber auch wenn du die Bandfotos von denen anguckst, die sehen halt aus, als wenn die von H&M eingekleidet worden wären, und also wirklich ungefährlich von vorne bis hinten, keine Ecken, keine Kanten, weder musikalisch noch imagemäßig, und so dieses, und die Teenage-Angst ist so an, also offensichtlich der Undock-Punkt,
Selling Point.
Ja, der Undock-Punkt fürs Publikum. Dazu sage ich später nochmal mehr, wenn wir leider wieder zu der Band kommen. Es gibt einen Song von der Band, wo ich das noch viel schlimmer finde. Aber ja, es ist auf jeden Fall.
Die Teenage Angst, das ist der große Selling Point. So, wahrscheinlich irgendwie A&R-Strategen und Manager in den Plattenfirmen-Meetings saßen da rum und sagen so, ja, ihr müsst halt einfach den jungen Leuten aus der Seele, den Schmerz aus ihrer Seele schreien. Einer muss es ja für sie machen. Und das gab es 10 Jahre vorher mit Nirvana deutlich besser, das muss man ganz klar sagen.
Oh, auf
es gibt
jeden Fall.
Von einem meiner Lieblingsfilme, The Virgin Suicides, kennst du bestimmt, oder?
Ja, ich glaube ja.
Unglaublich, unglaublicher Film mit einem unglaublichen Soundtrack, musst du gucken, aber da gibt's eine geile Szene, wo am Ende des Tages, am Ende des Films ein Erwachsener auf einer Erwachsenenparty in den Pool springt und schreit, schaut mich an, ich bin ein Teenager, ich habe Probleme. So, ja. Diese Platte ist der Soundtrack zu diesem Gag.
Auf jeden.
Ich habe mir Don't Stay angehört, es ist auch immer wieder krass, dass es das schon so alt ist. Und dass es immer wieder Bands gibt, die es schaffen, harte Gitarren klingen zu lassen wie Keyboards.
Ja, ja.
Ne? Also das ist total, also, und dann sind da auch, ne, 2003, also Ende der 90er bis in die frühen 2000er, ganz, ganz Heydays für unfassbar peinliche Scratches,
ja.
Die schon 2003 klangen, wie als wenn die so mit einer Handy-Witz-Scratch-App gemacht worden wären. Also Linkin Park 2003, Meteora.
Platz 2 der deutschen Charts. Was fällt euch ein, Alter? Ganz ehrlich.
Ja, was fällt euch ein? Was fällt euch ein? Ja, weiter geht's.
Ja, geht gleich super weiter mit Machine Gun Kelly, Tickets to My Downfall. Ganz
auch 5, 6 Jahre alt, das Album.
6 Jahre alt, wo ich mir so denke, so Alter, okay, bei Linkin Park und auch bei so ein paar anderen Konsorten, die hier noch rausgekramt werden aus der Vergangenheitskiste, mag ich das irgendwie verstehen. Ja, Y2K, Nostalgie und bla bla bla, Wix. Aber bei einer Platte, die 6 Jahre alt und einfach kreuzscheiße ist, muss ich einfach sagen, so, da fehlt mir noch mehr das Verständnis für. Das ist so, ich glaube, das war seine Reinkarnation, ne, also von Machine Gun Kelly, die Reinkarnation als Pop-Punker auf einmal.
Ich habe den nur so als TV-Persönlichkeit kennengelernt.
Genau.
Ich habe noch nie Musik von dem gehört und ich war schockiert.
Mhm, ja.
Schockiert. Ein Song namens Kiss Kiss. Das ist das erste Mal, dass ich das höre. Also hier in den USA ja ein Riesending, Machine Gun Kelly, offensichtlich in Deutschland auch. Auch hier, was soll ich sagen, Simon, ich bin schockiert. Also wenn Belanglosigkeit einen Namen hat, dann ist das offensichtlich ein Mensch namens Machine Gun Kelly und seine Platte Tickets to My Downfall. Also das ist so, Also auch da wieder, das ist so, als hätte der sich im Jahr 2020 Avril Lavigne angehört, sagt so, ja, das mache ich jetzt mal so ein bisschen auf 2020, aber der Vibe ist genau der gleiche.
Ja, absolut. Das ist, und ansonsten, also meine erste Assoziation war, das klingt wie Blink 182 für Leute, die Gitarrenmucke einfach hassen. Ja.
Also Simon, da sagst du was. Ich habe mir einen anderen Song angehört, Drunk Face. Dieser Mix aus programmierten Drums und dann gespielten oder vielleicht auch, es steht hier wortwörtlich, oder auch programmierten Blink 182 Drums. Mhm. Also es ist wirklich so dermaßen lau. Und man muss jetzt, also nach der Platte habe ich mir gedacht, wir haben der KI alles selber beigebracht. Das haben wir, das, was man jetzt so an belangloser Fahrstuhl-Popmusik hört, die genauso klingt wie diese Machine Gun Kelly-Platte. Wir haben die KI mit so einer Scheiße selber gefüttert. Wir haben selber Schuld und verdienen es nicht besser. Also, ne, die absolute Geschmacklosigkeit der Leute, das auf Platz 3 zu kaufen, mir fällt auch hier wieder nichts
ein. Generell, wenn man die ersten drei Platten hört, da kannst du auch einfach, also, da wäre ich nicht mal mehr offended, wenn die ersten drei Platten einfach KI-Bands wären. Das ist also wirklich vom Niveau her kein großer Unterschied.
Da muss ich dir widersprechen, Simon. Also, ich finde, die Linkin Park Meteora ist schon richtig scheiße. Richtig scheiße. Aber aus so einem 2003 gesehenen popkulturellen Kontext wichtig.
So, also ich würde jetzt nicht wichtig sagen, aber wie soll ich sagen?
Du weißt, was ich meine.
Ja, es ist
legitim.
Genau. Es ist auf jeden Fall.
Die Machine Gun Kelly-Platte ist absoluter Dreck und dann kommt ganz, 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 ganz lange gar nicht.
Ja, ja.
Und dann kommt Unheilig auf der Eins.
Was mich noch genervt hat an Machine Gun Kelly, ist diese teilweise in den Songs, diese lässige, genuschelte Aussprache. Das ist auch so ein Ding, das zieht sich jetzt so seit ein paar Jahren so durch die Popkultur.
Nehmen das Messer wieder in die Hand.
Ja, macht das ja. Das ist immer so eine, ihr wisst bestimmt, wovon ich rede. So eine leicht angenuschelte Aussprache ist so in so Populärmusik seit ein paar Jahren, offensichtlich seit mehr als 6 Jahren, denn die Platte ist ja von 2020, durchaus sehr populär. Und jedes Mal, wenn ich das höre, kriege ich die Krätze. Und ich kriege die Krätze sehr oft, weil das...
Denkt man gar nicht.
Nee, oder? Ich bin so ein...
Der Sonnenschein, der Simon.
Ja, ganz relaxed und entspannt. Anyway, Machine Gun Kelly, Tickets to My Downfall, die Platte mit dem Typen zusammen einfach direkt in die Sonne schießen.
Ja, absolut. Ja.
muss einfach nur. Ja, es ist
der muss weg. Geht weiter mit der 4. Ein Artist namens Somber, S-O-M-B-R, Somber, ich weiß nicht, wie man das ausspricht.
Somber wahrscheinlich, ja.
War mir gänzlich neu, kannte ich gar nicht. Kanntest du das, Simon?
Nö, war mir nicht bekannt. I barely know her. So geht's.
2025, wenigstens eine aktuelle Platte, mehr oder weniger.
Mehr oder weniger, ja. I barely know her passt natürlich dazu, dass wir noch nie was von Somber gehört haben. Bisschen auch zu Recht, das ist so Musik, die wirklich gar nichts mit mir macht. Das klingt wie aus einem Werbespot. Ja, jetzt Honda Accord kaufen.
Ja, jetzt ein Opel Kadett. Ja. Ich muss sagen, dass ich finde, dass das zumindest gute Popmusik ist im Vergleich zu Machine Gun Kelly. Das klingt für mich so ein bisschen wie Kings of Leon meets Disco. Ich finde das vom Sound sogar eigentlich ganz cool, weil das ein Spiel mit offenen Karten ist. Das ist einfach eine gute Popplatte. Das ist gut gemachter Pop. Und diese Idee, dieses Glamrock mit so Disco zu mischen, also das klingt jetzt eigentlich, wenn ich so drüber spreche, beschissener als es wirklich ist. Was das dann in den Hard- und Heavy-Charts verloren hat, ist mir wie oft noch heute sehr, sehr unklar.
Das Ding ist, ich habe mir auch notiert, dass das Songwriting hier und da so redeemable Moments hat auf jeden Fall. Das Ding ist aber, ich finde eigentlich, und da hast du jetzt fast schon aus Versehen drauf angespielt, ich finde, dass es trotzdem dated klingt ohne Ende, weil ja, Kings of Leon und so, ich denke auch an diesen, an diesen 2010er Generation Stomp Clap Hey Rock so ein bisschen. Ja.
Stomp Clap Hey Rock, Alter, ist die beste. Was machen wir so? Ja, Manta, Stomp Rock, Hey Rock. Stomp Clap Hey Rock, genau. Das würde ich gerne so in Klammern lesen beim Genre.
Ja, solltest du, gib dir Mühe, das kannst du noch alles machen.
Stomp Clap Hey Rock, Alter, das ist definitiv das Zitat des Tages, Simon. Vielen Dank dafür.
Den Begriff gibt's, glaube ich, tatsächlich. Oder zumindest.
Nee, den hast du dir ausgedacht.
Ja, habe ich mir ausgedacht. Wenn es den Begriff irgendwo gibt, dann weil ich ihn mir ausgedacht habe. Könnt ihr googeln. Anyway, ja, ich finde trotzdem, dass es dated klingt. Es gibt, ja, es mag Songwriting-Elemente geben, die vielleicht okay sind, aber ja, ich denke auch an sowas wie The Black Keys und sowas. So, das, und im Grunde
genommen. Was, Alter? Ich bin riesiger Black Keys-Fan.
Ja gut, das ist dein Problem.
Nee, aber Simon, da vermischst du jetzt wirklich zwei komplett unterschiedliche Sachen, finde ich.
Ich finde, vom Vibe her gibt es
unfassbare Platten gemacht.
Ich finde, vom Vibe gibt es durchaus Überschnitte. Das, was nicht heißt, dass das auf dem gleichen Niveau unbedingt stattfindet oder so, das will ich damit gar nicht sagen. Ich denke aber an die Ästhetik so ein bisschen, diese knarzigen Vocals, ja, und diese, es ist so, ja, guck mal, wir machen ehrliche Rockmusik. Ja, aber irgendwie...
Ich sehe das in diesem Fall anders. Also Okay. Ich habe das Gefühl, dass dieser Somber-Artist in keinster Weise die Intention hat, ernsthafte oder ehrliche Rockmusik zu machen, sondern für mich ist das einfach ein Pop-Produkt und ich finde, das wird auch so... Also das wird so auch kommuniziert gefühlt. Ich habe nicht das Gefühl, dass dir da jemand irgendwie ein super... Also da kriegt keiner jetzt den Authentizitäts-Award und ich glaube auch nicht, dass das gewollt ist.
Nö, den kriegt keiner, aber ich weiß nicht. Ich finde, es spielt mit diesen, und du hast ja, wie gesagt, selbst Kings of Leon vorgebracht. Ich finde, das spielt alles so ein bisschen trotzdem mit dem, vom Sound her auf jeden Fall so ein bisschen mit dem Image. Aber ey, was auch immer, ich finde nicht, dass es offensive Scheiße ist. So viel kann ich sagen. Aber es tut auch wirklich gar nichts mit mir. Das ist wirklich, Jeans-Werbung, ist eigentlich besser als Auto-Werbung.
Jeans-Rock.
Es ist Jeans-Rock, genau. Es ist, wenn
du... Turbo Negro, Jeans-Rock.
Hol dir eine neue Jeans bei H&M und hör dabei Somber. Dann geht's dir gut.
Ich denke eher so, hol dir ein fetziges Oberteil für den Sommer. Daran denke ich.
Auch gut.
Ja. Eine Jeans ist einfach zu kernig und zu bodenständig für den Sound. Das ist dann doch zu fluffig, die ganze Nummer. Aber lass uns doch weiter lieber über die 5 reden, weil da geht's direkt geil weiter. Eine riesige Überraschung, Simon.
Ja, Linkin Park, Hybrid Theory aus dem Jahre 2000.
Linkin Park zum zweiten Mal.
Ja, hier folgende Notiz. Der Song One Step Closer, das war damals die Debütsingle von dem Album. Der Song macht mich komplett fertig. Also wirklich das Riff, der Text, der Gesang, die Gesangsmelodie, der Chorus, ja, dieses I'm about to break. Aber nicht so, dass es wirklich wehtut, ne? Und dann dieses Textteile Shut up when I'm talking to you. Ja, how about no, Alter? Es ist so krass, wie soll ich sagen, contained. Es ist so Wut für Fritzchen, der sein Zimmer aufräumen soll und dagegen rebelliert, ja.
Ja, ein extrem kommerzieller Soundtrack für pseudo-rebellierende Teenager, das habe ich mir auch aufgeschrieben, so, ne? Und auch, ich habe mir den Song Paper Cut angehört. Ist es das Linkin Park Debütalbum? Ich glaube schon, richtig?
Ja.
Die Vocals sind einfach wieder unsagbar peinlich und,
Alter.
Ey, natürlich, man muss auch mal ganz kurz sagen, Rest in Peace, das ist völlig klar. Wir wollen hier jetzt irgendwie nicht, darum geht's aber nicht. Wir reden ja über Musik hier. Und ja. Dementsprechend, für mich ist das auf einem Level mit, und das war nur ein Jahr vorher, Crazy Town Butterfly ist für mich selbe Schublade von der Scheißigkeit her. So, das ist einfach schwer zu überbieten an Kacke. Also, ne, und wirklich, also es ist, bei dieser Platte wird es noch deutlicher als bei der 2003er Platte, wie das so am Reißbrett zurecht geformt wurde, so Setzkasten Teenager-Rock für so Teenager-Probleme offensichtlich.
Ja, ich finde, was mich halt fertig macht, ist diese musikalische Härte in ganz dicken Anführungsstrichen für Leute mit extrem mondänen Problemen. So klingt das. Es ist alles so, boah, Alter, mir ist die Schuhsohle abgegangen vom Schuh heute.
Ja, und es sind so Kalendersprüche, absolut, wie du schon, Alter, sagst, so I'm about to break, I'm about to, like, I'm gonna collapse, ja. I'm so torn. Das sind so Worte, die sie sich so ausgedacht haben, einfach sagen, um meine innere Zerrissenheit als Teenager wiederzuspiegeln.
Ja.
Im Jahr 2000, ja.
Im Grunde genommen, ich finde, es ist fein säuberliche und bürokratisch anmutende Nörgelwut, die sehr deutschlandkompatibel ist, so.
Ach, ich weiß nicht, da tust du Deutschland vielleicht Unrecht. Also du hast natürlich völlig recht mit dem, was du sagst, aber offensichtlich funktionierte dieses Produkt auch im ganz, ganz, ganz großen Stil im Rest der Welt.
Das natürlich
vor allen Dingen in den Vereinigten Staaten und zwar wie immer zuerst dort, bevor es in Deutschland gefruchtet
das
ist.
Das natürlich schon, ich meine nur, aber wir sprechen über die deutschen Charts 2026.
Ja, Deutschland hat die Platte verdient, da gibt es keine zwei Meinungen.
Ansonsten habe ich mir noch angehört den Song Crawling, wo ich tatsächlich mich erinnere, dass ich den Chorus mochte damals. Der Chorus ist okay. Das ist das Beste, was ich über Linkin Park sagen kann, ist, dass der Chorus von Crawling okay ist. Aber ja, wieso ist der Scheiß schon wieder in den Charts? Also ganz ehrlich, ey.
Keine Ahnung, aber die gute Nachricht ist ja, dass Platz 6. Was wäre es denn auf Platz 6, Simon?
große Überraschung, eine Band namens Linkin Park. Mit
ihrem neuen Album From Zero.
Naja, das neu, ist, zwei Jahre alt.
Es ist schon 2 Jahre alt. Ja. Also, da, okay, alles klar, das ist das aktuelle Album, ich glaube, trifft ein. Das dritte Mal Linkin Park unter den Top 6 in Deutschland in den Hard and Heavy Charts, das muss man sich. Was verdammt ist los mit euch? Und wir senden ja hier in Deutschland. Also dementsprechend, was hat euch geritten, Leute? Jetzt mal ganz, ganz ehrlich.
Ja, oder könnt ihr
das
in eurem,
kann doch nicht sein.
Könnt ihr in eurem Umfeld mal anfangen, ein bisschen Schellen zu verteilen oder so?
Also, ja, könnt ihr da mal was machen, ein paar Erziehungsschellen oder irgendwie nicht, vielleicht auch mal mit gezielter Einschüchterung arbeiten oder halt auch mal das Messer rausholen. Das kann doch nicht euer Ernst sein. Linkin Park, Platz 6, From Zero, ja, mit der neuen Frontfrau. Musik genauso scheiße.
Absolut. Erstmal, der erste Song, den ich gehört habe, heißt The Emptiness Machine. Klingt erstmal ein bisschen wie eine andere Band. Auch sehr safe auf jeden Fall. Und dann ist mir was sehr Interessantes aufgefallen. Ich habe dann als zweiten Song Heavy is the Crown gehört, der eigentlich exakt klingt wie Faint, die erste Single oder eine der ersten Single, die auf Meteora drauf waren und ein sehr erfolgreicher Song der Band. Ist natürlich durchschaubar wie eine Fensterscheibe, wenn eine Band versucht, ihre eigenen Hits offensichtlich am Reißbrett nochmal zu reproduzieren.
Scheint sich ja zu lohnen, ja, wenn man allein in Deutschland 3-mal mit alten Kamellen in den Charts sind. Also man darf ja nicht vergessen, das bedeutet, worüber wir hier reden, dass diese Bands gerade sehr, sehr viel Geld verdienen mit den Plattenverkäufen, mit aufgewärmter Scheiße von sich selber. Also was ich mir noch aufgeschrieben habe zur aktuellen Linkin Park mit der Frontfrau, also von diesem Teenage-Pseudo-Rebellion, South Park Meme aus den frühen 2000er. Jetzt ist das so kerniger Stadtfestrock.
Mhm. Trotzdem so sind die Lyrics teilweise noch sehr.
Absolut. Never change a winning team. Also insgesamt fällt mir dazu nichts ein. Ich bin einfach so dermaßen out of touch offensichtlich. Also wie man diese Band legitimieren kann, als gut durchzuwinken. Also Leute, mir fällt nichts ein.
Ja, die Frage bleibt, warum hören Kartoffeln nur Linkin Park? Steve.
Nur offensichtlich, also vielleicht nicht nur, aber ein ganz großer Prozentsatz der Kohle geht direkt an Linkin Park.
Aus Deutschland. Deutschland exportiert sein Geld nach Linkin Park.
So sieht's aus, nach Linkin Park direkt. Ja. Weiter geht's mit der 7. Mit der 7 geht's weiter. Simon, eine deutsche Band. Mhm. Neben Unheilig, der zweite deutsche Act hier, es ist Kraftklub mit Sterben in Karl-Marx-Stadt von 2025.
Okay, das Positive zuerst, ich finde den Albumtitel cool. Ich muss gestehen.
Habe ich mir gedacht, ich auch.
Ja, ich muss gestehen, ich habe mir noch nie richtig Kraftklub angehört. Noch nie. Also wirklich gar nicht. Und leider muss ich sagen, ich habe mir 2 Songs angehört, wie auch bei den anderen Platten. Schief in jedem Chor, ja, ziemlich safe Pop-Rock-Musik und dann noch Fallen in Liebe, nochmal Pop-Rock-Musik mit ein bisschen Radio-Rock versetzt. Frage ich euch jetzt einfach und vielleicht auch Hanno, vielleicht weiß der mehr, habe ich eine Phase der Band verpasst, in der die cool waren oder mehr angeeckt haben musikalisch? Kann das sein?
Also mir fällt auf, was ich mir als erstes eingeschrieben habe, dass ich die Band seit 2013 oder so nicht mehr gehört habe. Und ich fand, dass das ganze Image und der Vibe und der Sound von denen eigentlich ziemlich fresh war damals. Also für so ein kommerzielles Massenprodukt. Und das meine ich wirklich mit allem Respekt, ne? Also nicht jede Band muss immer nur im Underground funktionieren und dadurch legitim gut sein. So, also ich fand das damals nicht, war ich auch schon fast 30, als die rauskamen. Das war ja natürlich überhaupt nicht war ich nicht die Zielgruppe, aber ich fand das durchaus solide. Ich finde, und da klärt mich auf, dass die Band sich einfach stark verändert hat. Vielleicht muss man aber auch sagen, und das ist für mich das größte Problem dabei, Simon, mit der Zeit gegangen. Denn die Zeit bringt uns hier leider keine guten Veränderungen, wie ich finde, sondern in den schlimmsten Momenten gibt's dann halt eher so Machine Gun Kelly Referenzen, nämlich sehr sehr moderne Produktion, extrem zahm, also unterm Strich so Rap, Deutsch-Pop-Rock. Also junge Leute finden das bestimmt cool. Also junge Leute von heute, nehme ich an. Und ich weiß, dass der Sänger auch als Rapper sehr begabt ist. Ich finde die Texte sehr, sehr gut. Das ist alles sehr, sehr clever, in Anführungszeichen, glaube ich. Aber am Ende des Tages doch auch irgendwie urdeutsch und vielleicht auch irgendwie für Fans wie Bands wie Jennifer Rostock und Konsorten. Also das klingt jetzt total hart. Das ist wahrscheinlich besser. Aber so richtig viel fällt mir da nicht ein. Ich war so ein bisschen geschockt, wie wenig Rock das ist. Aber vielleicht ist Rock, haben wir ja auch mal besprochen, einfach auch bei jungen Menschen einfach wahnsinnig uncool. Und es ist so Boomermucke. Und dann ist das auch legitim, dass die Platte klingt, wie sie klingt, nehme ich an. Ich bin alt, offensichtlich bin ich gerne alt.
Was hier wieder auffällt und auch nicht zum letzten Mal auffällt, ist, dass viel, was in diesen Hard- und Heavy-Charts drin ist, irgendwie entweder mit der Vergangenheit zu tun hat, dass die Bands in Vergangenheit hart oder heavy waren, oder ich weiß es nicht, also weil hart und heavy fiel mir dabei jetzt nicht ein. Und ich fand, das war einfach sehr, sehr poppige Musik mit ganz zaghaften Rock-Ansätzen irgendwie. Und das ist nicht, mein erster Reflex wäre nicht, als wenn ich der große Chartkanzler wäre, das in die harten Heavy-Charts zu packen.
Ja, aber Dings, also ne, auf jeden Fall ist das definitiv eine richtige Gitarren- oder eine Rockband mal gewesen zumindest. Yeah, so, ne? Die gehen wahrscheinlich halt, mit der Zeit. Und es ist ja auch legitim, dass sie sagen so, ey, wir haben keine Lust, dieselbe Platte 8-mal zu machen oder so.
Das deswegen ist ja werden wir einfach noch poppiger, legitim. Ja. Das ist der Standardreflex, ne? Von...
Mein größter Beef mit dieser Platte sind die Lyrics und angesagte Jugendwörter. So, dass man so richtig merkt, okay, was die Zielgruppe ist wahrscheinlich so irgendwie 15, 16, 17, 18 Jahre oder vielleicht auch so junge Twans. Das ist so ein Schnack, den ich mir vorstellen kann, den hört man so auf so großen Plastik-Zehntausender-Festivals und auf Abi-Partys. So klingt das alles für mich.
Da sagst du was sehr Interessantes. Das fällt mir immer mal auf, wenn mir mal irgendwann in den YouTube-Algorithmus, es ist so alle 6 Monate wird mir auf einmal irgend so ein deutscher YouTuber in meinen Algorithmus gespült, weil ich irgendwas Deutsches geguckt habe, wie zum Beispiel eine Doku von einer S-Bahn in Berlin.
Hitler,
okay. Oder S-Bahn, ja. Ja, ist alles die gleiche Soße. Ja. Und dann wird mir irgend so ein deutscher Influencer reingespült und die benutzen ja auch wahnsinnig gerne irgendwelche Anglizismen. Mitten in deutschen Sätzen kommen dann so Wörter wie literally, wo ich mir denke, Alter, hat man dir ins Hirn geschissen? Du scheiß Schimpanse, Alter. Ja, also jetzt mal ohne Scheiß. Was soll der Dreck? Und wenn du jetzt sagst, die Jugendsprache...
Simon sieht die deutsche Sprache geschunden.
Nee, aber jetzt mal ohne Scheiß. Aber so random, ich sag jetzt, mein random Anglizismus ist random zu sagen, passiert mir natürlich auch, aber ich finde das sehr, sehr befremdlich, wenn ich das von Kartoffeln höre, die in ihrem, die halt in Deutschland rumsitzen und den ganzen Tag Deutsch labern in eine Kamera und dann so ganz sinnlose englische Wörter reinsprengseln und so. Das ist dann, ich weiß nicht, ob du das mit...
Sachen wie to be honest auch wird auch gerne gesagt.
Ah, okay, ja.
To be honest ist das halt echt eine richtig geile Klasse.
Da kriegst du, ey, wirklich, da kommt mir sofort... also wirklich die Pisse aus allen Körperöffnungen raus, so, ja, so, und die Kotze und die Scheiße, alles. Also wirklich.
Ich finde, dass dieser Rant gerade zu extrem ist, denn eigentlich unterm Strich ist Kraftklub, finde ich, eine authentische, wahrscheinlich sogar auch coole Band. Es ist einfach, wie der Japaner sagt, lecker, aber nicht mein Geschmack.
Ja, es hast du sehr diplomatisch ausgedrückt, Hanno. Ich habe, also wie gesagt, ich habe nur 2 Songs gehört. Ich kenne die Band nicht. Für mich ist das völlig, also nur...
Hör dir mal alte Sachen an.
Ich
fand, dass das schon durchaus hittig war und ich fand, als die Band rauskam, war das auch sehr eigenständig, die ganze Nummer.
Ich mach das
so,
ne? Auf jeden
Fall.
Das
war dieser Sprechgesang, der kein Rap sein wollte. Also der hat dann später auch angefangen, solo zu rappen und ich glaube auch sehr, sehr gut, der Sänger. Kummer heißt der, glaube ich. Und ich respektiere erstmal jeden Artist, der irgendwie kreativ ist und das muss man dieser Band auf jeden Fall unterstellen. Soweit würde ich gehen, auch wenn es mir jetzt nicht unbedingt gefällt. Aber reden wir weiter über die 8. Da kommen wir nämlich zur ersten richtig, richtig, richtig wirklich guten Platte in den Charts. Das Problem hier ist, dass diese Platte halt auch mal eben 50 Jahre alt.
Ja, Rumors von Fleetwood Mac, 1977.
Das muss man sich mal reinziehen, 49 Jahre alt. Mega-Album natürlich.
Ja, absolut.
Aber warum Fleetwood Mac und Rumors jetzt in den harten Heavy-Charts im Frühling 2026 in Deutschland ist mir auch unerklärlich.
Ja,
natürlich freue ich mich.
Ja, weil der Song Dreams vor 5 Jahren mal in einem viralen TikTok-Video war. Deswegen hört man in Deutschland 2026 noch ganz viel Fleetwood Mac. Das ist meine Interpretation.
Ansonsten brauchen wir über die Band nicht viel zu sagen. Das Album ist ein absolutes Kultalbum, ist von vorne bis hinten geil und ich denke, da sind Simon und ich uns auch total einig. Was ich interessant finde, dass die Platte im Jahr 1977 kam, wie divers der Musikmarkt damals war, ne? Mhm. Dass das mehr oder weniger dieselbe Zeit vom ersten Sex Pistols Album war und dass trotzdem Platz war für 2 so wahnsinnige geile, wegweisende Alben, die trotzdem koexistieren konnten, so, weißt du? Also, ne, natürlich fanden die Sex Pistols Fleetwood Mac wahrscheinlich total scheiße und haben den als Feind, haben die als Feind und Rockdinosaurier angesehen. Was ich aber interessant finde, ist, dass Zeit grundsätzlich so viel verzeiht und auch so viel verändert, dass wenn du selber 16 warst, da warst du wahrscheinlich entweder Team Fleetwood Mac oder Team Sex Pistols. Und das, wie schön das ist, dass man das heute 50 Jahre beide Platten später hören kann und sagen, Alter, beide Platten sind auf ihre Art und Weise absolut geil.
Weißt du, vielleicht schaufel ich mir hier mein eigenes Grab, aber ich bezweifle, dass man in 50 Jahren noch Machine Gun Kelly hört. Und wer in 50 Jahren noch freiwillig Machine Gun Kelly hört, gehört auch in die Sonne geschossen. Fertig.
Also ich kann dir zwei Fakten hier erzählen, Simon. Also wenn es nach unserem Glück geht, aber wahrscheinlich auch die Berechenbarkeit des deutschen Publikums, werden wir in den 50 Jahren mindestens drei Linkin Park Platten in den deutschen Charts haben und wahrscheinlich auch Unheilig für immer.
Ja, das mag sein, obwohl ja, keine Ahnung. Ich sehe das so ein bisschen so. Ich glaube, in 50 Jahren hört man bestimmt noch Fleetwood Mac, aber ob man Unheilig hört, sei jetzt mal dahingestellt. Du siehst ja auch offensichtlich keine alten Unheilig-Platten in den Charts, obwohl Unheilig gerade auf Nummer 1 ist. Möchte man ja meinen, das sollte den Verkauf der vorherigen... Und
beschwöre es nicht herauf. Beschwöre es nicht herauf.
Ja nicht,
zügel deine Zunge.
Ich bin ja nicht in Deutschland. Ich kann ja hier die
Horror. Wir müssen nach Deutschland. Wir brauchen Stützkäufe für den Graf. Wir müssen eben, jetzt braucht der Graf uns mehr denn je, denn der Graf hat die Liebe im Gepäck. Leute, auch für euch.
War der Graf nicht auch in der Tonanzeige von Geiz ist geil?
Digga, bestimmt normale Härte, Alter. Da kannst du fest von ausgehen.
Oder Mediamarkt, was auch immer.
Nichts zu schade. Bestimmt auch McDonalds-Werbung, das ganze Programm. Platz 9. Weiter geht es mit einer ganz großen Überraschung, wie ich finde, Simon.
In der Tat, ausnahmsweise meine Überraschung, nämlich Sun mit ihrer Self-Titled-Platte. Da musste ich echt lachen. Als ich den Namen gelesen habe in der Liste von Bands, muss ich bei Sun lachen. Natürlich, ganz klar, das sind halt Metal-Fans, die halt physische Tonträger kaufen, und ich bin sogar überzeugt davon, dass da mehr Vinyl als CDs verkauft worden sind.
Sun, von vielen auch Sun O genannt, nur dass allen klar ist, dass wir über dieselbe Kapelle sprechen.
Die Drone-Band, die ich am Freitag übrigens sehen werde.
Interessant. Mhm. Ich habe sie auch mal gesehen. Wie findest du das? Erste Frage, ich habe zwei Fragen dazu. Also Sun, das Album heißt Sun, beziehungsweise Sun O. Mhm. Wie stehst du grundsätzlich zu self-titled Alben? Die sich nach der eigenen Band bildet. Ich finde das fürchterlich.
Ich finde es, ich finde es ehrlich gesagt auch nicht so dolle. Ich habe das Gefühl, dass...
Vor allen Dingen, wenn das die sechste Platte ist oder was weiß ich.
Alter, Sun haben schon so viele Releases, ja.
Du weißt aber, was ich meine. Bei einem Debüt kann ich das verstehen, aber danach, I don't get it.
Ja, ich verstehe es auch nicht so ganz. Ich muss auch dazu sagen, es ist eine vergebene Chance, den Leuten mit einem coolen Titel... die Leute mit einem coolen Titel schon auf einen Vibe einzuschwören irgendwie so. Ja, ich finde, es gibt nichts Geileres als bei einer Platte, wenn das Logo, das Artwork und der Titel Bombe sind. Oder eins von diesen drei Sachen muss geil sein, so, weißt du, wie ich meine? Und wenn man natürlich sich, stell dir mal vor, es gibt ja auch, ey, ganz ehrlich, wenn ich jetzt drüber nachdenke, Nightmare als Self-Titled-Album, boah, ich würde kotzen. Also auf jeden Fall kriege ich richtig Zustände.
Ja,
anyway, Sun, nice. Ich finde tatsächlich auch die, ich habe natürlich reingehört auch in die Platte, ich höre sonst Sun nicht gerade aktiv viel auf Platte, muss ich dazu sagen. Ich finde aber den Opener ziemlich stark, gerade so das Intro ist ziemlich cool, und auch, was auch cool ist dass unter den Riffs, unter den Drones teilweise noch so Soundscapes, die fast wie Field Recordings klingen, so mitlaufen. Das fand ich ziemlich cool. Ich habe Sun schon mal exakt vor 10 Jahren gesehen, im April 2016 in Tampa. War so, dass es 20 Minuten lang einfach nur gedroned wurde. Dann gab es einen 20 Minuten Mittelpart, der die absolute Messe war, wirklich der Obervibe. Und dann nochmal 20 Minuten Drones. Ich gehe davon aus, die Show jetzt wird ähnlich ablaufen. Das ist natürlich nicht alles... Wie soll ich sagen? Das ist halt, es ist halt so ein Konzerterlebnis, aber es ist keine, eigentlich, weißt du was, dafür, dass es so Unmusik ist, noch geiler, dass es in den deutschen Charts ist. Es ist ja eigentlich absolute Antimucke.
Ist auf jeden Fall ein gutes Statement, und ich wünschte, die Charts wären viel mehr voll mit richtiger Kunst, wie zum Beispiel Sun. Mhm. Ich habe mir aufgeschrieben, ja, ist halt Sun, respektiere ich sehr, höre ich, Doppelpunkt, nie. Also das, mein Verhältnis zu Sun, finde ich derbe, extrem großen Respekt dafür, aber anhören never.
Ja, dann auf Platz 10.
Eine ganz unbekannte neue Band, ich glaube, die wird die Welt verändern.
Ja, eine Band nicht nur neu und unbekannt, sondern auch eine Band, über die wir, glaube ich, noch nie im Podcast gesprochen haben, muss man dazu sagen. Nämlich Nirvana, Smells Like Teen Spirit.
Nee, Nevermind.
Nevermind, natürlich, ja, ja. Boing.
Ja. Boing. Ja. Die Platte heißt immer noch Nevermind.
Das stimmt.
Von 1991. 91 war ein Killerjahr, Alter. Da kamen so krasse Platten raus. Und unter Umstand, unter anderem halt eben auch Nevermind. Warum Nirvana Nevermind jetzt wieder in den Charts ist, ist mir wieder unerklärlich. Ich weiß es einfach nicht. Wahrscheinlich wegen irgendeinem TikTok-Trend. Ich habe keine Ahnung. Über die Platte brauchen wir auch überhaupt nichts zu erzählen. Absoluter Meilenstein. Eine der wichtigsten Platten aller Zeiten. Soweit würde ich gehen. Großartige Platte, aber brauchen wir wirklich inhaltlich nicht weiter thematisieren.
Ich kann dazu nur Folgendes sagen. Hat bei mir, ich habe seit Jahren nicht wirklich Nirvana gehört. Und Nirvana war natürlich für mich so als 15-, 16-Jähriger absolut der Soundtrack zu meinem Leben irgendwie als bedröppelter, depressiver Teenager. Und
der nicht Linkin Park gehört hat, sondern nicht, eine Stufe heftiger.
Ja, Nirvana nämlich, ja. Da wurde noch richtig, richtig gerockt, ey.
Abrocken,
ja, ich habe richtig abgerockt. Traurig, aber abgerockt. Bei mir hat die Platte heute für einen riesen Déjà-vu-Moment gesorgt. Das war so richtig so ein Déjà-vu-Moment, wo du so richtig so einen leichten Adrenalinstoß bekommst, ja, weil du das Gefühl hast, so, ne, also war wirklich cool. Und ich habe die Platte dann auch schön beim Duschen gehört und so, und die auf so einem portablen Speaker, der bei uns am Badezimmer liegt, den habe ich dann mit mir rumgetragen durchs Haus und die Platte weiter gehört, weil ich habe ja vorhin schon mal eingangs gesagt, ich habe gerade so ein 2026 Verdruss, ja, und ich habe mir auch gerade eine Liste gemacht von 90er Filmen, die ich mir jetzt alle angucken will in den nächsten Tagen, und ehrlich gesagt
Turtles 2.
Nee, Turtles 2 war nicht mit dabei, aber schon auch teilweise ziemlicher Trash, den ich mir auch reinziehen will.
Weiß nicht, was du meinst mit, ja, Trash, aber okay.
Ja, musst du auch nicht wissen, ist okay. Aber ja, es ist weißt du, es ist diese, ich verbinde mit Nirvana auch eine gewisse, wie soll ich sagen, einfach eine Jugendkultur, die so krass anders war als die Jugendkultur, mit der wir es heute zu tun haben. Natürlich dank TikTok und so weiter und so fort. Hier kommt mein großer Boomer-Moment. Aber ich habe zufälligerweise, kann ich auch noch dazu sagen, diese Woche nämlich schon in Nirvana-Songs rumgestochert, weil die ja auch auf, naja, auf ihren Platten immer mal so Ausreißer-Songs drauf hatten, wie zum Beispiel auf der Nevermind, dieses Endless Nameless. Ich glaube, das ist ein Hidden Track, ne?
Das ist ein Hidden Track, ja.
Den feiere ich halt total, weil natürlich noisy und dissonant ohne Ende ist. Auf der Bleach ist es Paper Cuts, den ich auch total abfeiere, auch ein ziemlich dissonanter Song, wo du sogar mit so einem Tritone Chug, ja, es ist ja fast Deathcore, Alter, was ist los, ne?
So weit kannst du gehen.
Auf jeden Fall, nee, aber ich irgendwie
auf ein Utero auch ein kranker Hidden Track drauf, ja.
Wie heißt der nochmal?
Ich glaube Gallons of Rubbing Alcohol, ja, flowing, ja, ja, through the strip, over the strip, irgendwie sowas.
Ja, ja, ja,
also
genau.
Kriege ich das gerade wieder zusammen.
Auf jeden Fall, irgendwie habe ich die Woche schon rumgestochert in der Nirvana-Diskografie und habe sogar bei der Nevermind gemerkt, dass ich gerade irgendwie in Laune dafür bin.
Also für mich jedes Jahr, es gab eine Zeit, wo ich der Band so über war, weil sie immer gehört wurde, überall, wo ich war, und ich konnte es einfach nicht. Ich weiß die Band eigentlich erst so richtig jetzt in meinem jetzigen Alter, in den letzten 10 Jahren, so richtig zu schätzen, weil früher habe ich sie als selbstverständlich genommen, aber die wirkliche Magie. Und ich, das ist, Nirvana ist eine der wenigen Bands, wo ich richtig, richtig Hardcore-Fanboy bin, wo ich wirklich alle Trivia-Facts weiß, wo ich jedes Interview kenne, jeden YouTube-Schnipsel gesehen habe, alles über jede Platte erzählen kann, weiß, welches Equipment benutzt wird und so weiter und so fort. Und das wird jedes Jahr schlimmer. Platz 10, Nirvana Nevermind. 1991, brauchen wir nicht mehr zu sagen. Platz 11. Also wir machen jetzt mal so ein bisschen schneller hier.
Genau.
Es sind 20 Platten in den Top 20. Lass uns mal nicht über alle jetzt inhaltlich reden, aber auf Platz 11 ist ein Artist, den ich gar nicht kannte, namens Arlo Parks. Brauche ich gar nicht viel zu sagen. Absoluter Softpop. Wer stuft das in die Hard- und Heavy-Charts ein? Ich peil's einfach nicht. Ist null schlecht, aber wer ordnet das in diese Charts? I don't get it.
Also so beim Durchskippen muss ich sagen, dass ich das musikalisch sogar teilweise echt clever fand.
Ist eine gute Popplatte, ja, absolut.
Also wirklich gutes.
Tausendmal besser als Unheil.
Ja, das ist das Trauerspiel an der Sache ist, die Platte ist definitiv besser als einiges, was wir jetzt gerade in der Top 10 vorgelesen haben. Aber ja, auch mir ganz, ganz, ja, wie soll ich sagen, unklar, warum das in den harten Heavy-Charts ist. Also es ergibt wirklich null Sinn für mich. Das ist doch Popmucke, oder nicht?
Das ist ein absolutes Pop-Album, ganz ohne Frage. Ja. Auf Platz 12, DJO, Gio, ich weiß nicht, wie man das nennt, mit einer Platte namens Decide, von auch schon 4 Jahre alt, die Platte.
Sagt mir gar nichts.
Kannte ich gar nicht, ist der Schauspieler von Stranger Things. Einer der Schauspieler von Stranger Things. Das muss der Grund sein, warum das jetzt wieder in den Charts sind. Wahrscheinlich wegen irgendeinem viralen TikTok-Hit. Richtig krass mal geguckt bei Spotify. Schöne, knackige 45 Millionen monatliche Hörer kann man sich geben. Da fließt der Rubel. Kannte ich nicht. Ja, ist so Elektropop, bisschen Indie, Alternative, Psychedelic mäßig, ist nicht mal schlecht sogar, Simon, wenigstens eigenständig.
Okay, ich sehe gerade, du, bei dir ist es auf der 12, wieso wird es mir auf der 16 angezeigt, keine Ahnung.
Oh, dann habe ich mich wahrscheinlich vertan.
Ja, ich gucke hier gerade, ja, wähle hier dein Datum aus, 10. April 2026, ja, ist auf 16 bei mir, auf 12 ist nämlich ganz groß überraschend, Linkin Park, Minutes to Midnight,
Oh, okay, wow, siehst du, da haben wir sie wieder. Ja, ja. Mein Fehler, sorry, ich wollte Linkin Park hier nicht das Wasser abgraben.
Ja, das ist auch besser.
Stimmt, so. Auf der 16 DJO, ja, okay.
Die Platte kenne ich nicht mal, ich weiß nicht mal um die Existenz dieser Platte.
Also es ist das vierte Mal Linkin Park jetzt, unter den ersten 12. Ich möchte da auch nicht mehr über Linkin Park reden, es reicht. Auf 13 The Killers mit Hot Fuzz. Ja. Das ist definitiv auch, ich weiß nicht.
2004 oder so war das.
Ja, auch eine etwas ältere Platte. Auf Platz 14 Red Hot Chili Peppers mit Californication. Eine Platte, Alter, die 1999 rauskam, die ich so gehasst habe zu der Zeit. Furchtbar. Die ich jetzt aber liebe, die Platte.
Im Ernst? Nee, kann ich überhaupt nicht verstehen.
Erinnert mich an gute wie auch schlechte Zeiten, wie die wahnsinnig gute TV-Sendung aus Deutschland.
Ja. Ich finde
die Platte musikalisch ganz, ganz, ganz groß. Und vor allen Dingen eine Band, die es geschafft hat, ob man den Sound jetzt gut findet oder nicht, sich mit dieser Platte komplett neu zu erfinden.
Ja, ich kann dazu nichts Gutes sagen, ganz ehrlich. Ich habe die.
Sag was Schlechtes dazu.
Was Schlechtes dazu. Unfassbar corny Lyrics. Die Musik ist teilweise, die wirkt wie entweder die Band hat so einen Meta-Ebenen-Humor, den ich überhaupt nicht verstehe, oder sind einfach teilweise wirklich unfassbar geschmacklose Typen. Ich erinnere mich auch, ich weiß nicht, ob das, es ist ja wahrscheinlich irgendein Remaster oder so, ich erinnere mich auch, dass die Platte sehr, sehr gesizzelt hat. Nämlich auch mir wurde die, weil ich ja Rockmusik gehört habe, wurde mir die 1999 auf CD geschenkt. Und von daher bin ich mit der Platte vertraut und ich weiß noch, dass dass die irgendwie geknistert hat, die klang so zerbrutzelt irgendwie. Was bei der
ist auf jeden Fall so eine, die wurde einem geschenkt, mir nicht, weil ich damals schon richtig geile Mucke gehört habe. auf jeden Fall war das so eine IKEA-Platte.
Ja,
wenn man zu so Leuten nach Hause gekommen ist, die sich nicht wirklich für Musik interessiert haben, dann standen da immer so 5 bis 8 CDs und Red Hot Chili Peppers Californication war eine davon. Eine andere, die immer dazwischen war, What the Story Morning Glory von Oasis und You Get My Drift. Also so in etwa, das ist so die Musik-Collection.
Und vielleicht noch ein Robbie Williams Solo-Album oder so.
Ja, und vielleicht tatsächlich auch die Nevermind dazwischen, muss man in aller Ehrlichkeit auch sagen. So. Aber ich finde, vielleicht, weil ich das mit einem crazy Sommer verbinde 1999, wo die in meinem Freundeskreis alle gehört haben, die Platte, und ich regelmäßig gekotzt habe, denke ich jetzt wirklich, wenn ich das höre, macht mich die Platte glücklich. Und ich finde sie musikalisch ist sie sehr, sehr gut gealtert, aber ganz offensichtlich Geschmackssache.
Offensichtlich, ja. Weiter geht's mit Arctic Monkeys auf der 15. Ganz ehrlich, wahrscheinlich, wenn ich jetzt einen Song von der Platte anmachen würde, würde ich es erkennen, aber mir kommt gar nichts in den Kopf, wenn ich den Namen höre.
Auch so ein bisschen so Yesterday's News, Arctic Monkeys, auch schon die 49. Woche in den Charts.
Ja, Arctic Monkeys. Von wann ist die Platte? Das muss ich jetzt nochmal gucken, weil das ist doch auch so
mach das doch mal.
Mitte 2000er oder so, ne?
Arctic Monkeys klingt auf jeden Fall nach so Indie-Disco 2006 oder so.
So, gucken wir mal. Arctic Monkeys. Ah, nee, 2013, immerhin.
Na siehste,
das ist mal, ja, haben wir den brandneu für Deutschland.
Platz 16 haben wir besprochen. Also weiter geht's dann auch, warum? Mhm. Also ne, das ist so irgendwie, keine Ahnung, also Zeit akut ist hier gar nichts in diesen Charts. Also man könnte, wenn man diese Charts jetzt liest, man würde keine Idee kriegen, in welchem Jahr wir uns befinden. Nee. Auf Platz 17 Metallica mit dem schwarzen Album, auch übrigens self-titled Metallica. Warum? Ich weiß es nicht. Auf Platz 18 Green Day mit American Idiot. Warum? Ich weiß es
doch
nicht.
Ich weiß warum.
Sag es.
American ja. Idiot ist in den Charts, weil Amerika stattfindet und existiert.
Okay, fair enough. Guter Punkt, sehr legitimer Einwand. Es geht weiter mit Platz 19, Simon.
Ja, System of a Down, Toxicity. Das ist echt, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll.
Mir fällt auch nichts ein, Alter. Seit 10 Wochen in den Charts wohl offensichtlich, grundsätzlich. Und auf 20, zu meiner ganz großen Freude, AC/DC mit Back in Black. Warum? Ich habe nicht die geringste Ahnung. Ey. Also diese ganze Charts, also entweder es ist scheiße oder es ist halt absoluter Dinosaurier-Rock. Ja. Und es bringt uns zu einer grundsätzlichen Frage. So,
außer ne? Sun. Also, oder wo, es ist Drone.
Ja, wo ist neue, geile, frische Musik? Offensichtlich ist der deutsche Markt null daran interessiert, irgendwie frische, geile Musik zu entdecken und selbige auch zu pumpen. Neue Acts, absolut Fehlanzeige, bis auf ganz, ganz wenige Ausnahmen. Und diese Ausnahmen sind dann auch so, warum sind diese Ausnahmen in den Rock-Heavy deutschen Charts?
Die Arlo, das sind dann Arlo Parks, Pop-Acts. Ich glaube, Arlo Parks ist tatsächlich von 2026. Wie gesagt, es ist mir auch musikalisch tatsächlich durchaus, habe ich wohlwollend abgenickt, außer dass es mir halt fremd ist, warum das in den harten Heavy-Charts ist.
Also wer das kuratiert oder wer bestimmt, welche Musikfarbe in die sogenannten Hard- und Heavy-Charts kommt, müsste sich da dann doch vielleicht noch mal ein bisschen hinterfragen. Und es ist ja überhaupt nicht so, das muss man noch mal ganz klar sagen, Simon, dass du und ich nur harte Musik hören oder dass wir gegen softe Musik sind. Darum geht's überhaupt nicht, sondern es passt halt einfach nur nicht unter das Label. Also völlig unklar, die Charts, die Top 20 harten Heavy Charts, wie erwartet in Deutschland in dieser Woche, ein absoluter Offenbarungseid. Ja. Wenigstens keine Überraschung, genauso scheiße wie erwartet. Gute Nacht, Simon.
Ja, Hausaufgaben für euch da draußen. Einfach wahllos Leuten auf der Straße, aber auch im Familienkreis schellen, Ordnungsgongs verpassen und einfach mal
oder halt mehr Sun-Platten kaufen.
Ja, naja gut, die sind ja schon da. Sun sind ja schon da.
Oder halt einfach mehr Linkin Park Platten.
Ja, stimmt.
Vielleicht öffnet sich so ein Wurmloch oder ein schwarzes Loch und die Welt vergeht in sich selber, weil einfach zu viele Leute Linkin Park gleichzeitig hören.
Ja, das wäre doch mal was, ja.
Das wäre das Geilste, das wäre fast so gut wie mein anderes Lieblingsende-Szenario der Welt, wie Alfs Planet Mailmark, der explodiert ist, weil alle Leute gleichzeitig ihren Haarföhn eingeschaltet haben. Das könnte ich mir ähnlich geil vorstellen. Simon, danke für diesen Ausflug in grobe Scheiße, wie immer. War eine richtig schöne Hassfolge. Ich glaube, du hattest Spaß.
Ja.
Und ich hoffe, ihr da draußen auch.
Ja. Das ist ein schönes Schlusswort.
So verbleiben wir, Simon. Ich freue mich auf die nächste Woche, Schatz. Wird bestimmt genauso geil.
Auf jeden. Das machen wir jetzt nur noch. Weißt du was, Hanno? Wir machen nur noch Chart-Report ab jetzt.
Auf jeden Fall. Hauste.
Ciao.
Tschüss.
Serve one master, that is destruction.